Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Matthias Henjes. Einen guten Abend. Wie ist es, in einer Pandemie aufzuwachsen?
Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir an Kita- und Schulschließungen vorbeikommen. Also, dass wir in der Lage sein werden, wirklich diese wichtigen Entwicklungskontexte für Kinder und Jugendliche offen zu halten, damit sie dort mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen sein können, aber auch damit sie das, was an Bildung geboten wird, in beiden Kontexten wirklich gut nutzen können.
Die Verbreitung von Covid erreicht einen neuen Höhepunkt. Und der soziale Stress, den wir bereits erlebt haben, droht sich noch einmal zu wiederholen. Ein Interview mit der Direktorin des Deutschen Jugendinstituts über die Gefahren für Kinder und Jugendliche und die Verzweiflung in vielen Familien. Und das sind unsere anderen Themen heute Abend. Wie kommt die Angst ins Kino? Über akustische Strategien im Horrorfilm. Warum stoßen Menschen, die Dialekt sprechen, oft auf Ablehnung? Unser Schwerpunkt über die Diskriminierung von Dialekten. Was tun gegen die gesellschaftliche Spaltung? Das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld besteht 25 Jahre. Und schließlich, müssen Weihnachtslieder wirklich kitschig sein?
Anschließend nimmt es mich dann einfach mal Wunder so zur Bestandesaufnahme, was Sie alles gehört haben, was Ihnen für akustische Phänomene und Strategien, die ich dann aufzähle, was Ihnen davon aufgefallen ist. Und jetzt würde ich sagen, Film ab.
Ostwald Eden weiß, woher die Angst kommt, wenn sich im Horrorfilm knarrend eine Tür öffnet. Oder wenn die Zuschauer, genau wie die Hauptperson, nicht erkennen können, was da irgendwo im Schatten lauert. Wie Filmemacher Angst erzeugen, gerade mit akustischen Mitteln, darum ging es vergangene Woche in einer Veranstaltung Sound und Angst im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Luca Rese-Knauf hat dort Strategien des Schreckens kennengelernt.
Es gibt Filme, die würden auch ohne aufwendiges Sounddesign und begleitende Filmmusik funktionieren. Die meisten Horrorfilme und Thriller gehören definitiv nicht dazu. Was wie eine Horrorversion der Superheldensaga The Avengers klingt, sind die ikonischen Geräusche von Darth Vader, dem Babadook und dem Predator. Mit welchen Mitteln Filmschaffende die bösen Antagonisten auch böse klingen lassen, ist eine der Fragen, mit der sich Oswald Eaton, Filmwissenschaftler an der Hochschule Luzern, genauer beschäftigt.
Es sind halt häufig Klänge, die wir von Menschen kennen, wenn es so verzerrte Schreie sind. Häufig aber auch Dinge, die wir nicht ganz einordnen können. Das können tierische Schreie sein oder Geräusche, die uns sowieso unangenehm sind, wie hohes Sirren oder Knistern oder Insektengeräusche. Dinge, die wir als Insektengeräusche bezeichnen, aber eigentlich gar nicht von Insekten stammen. Vielleicht noch ein Bassgrollen dabei.
Rotes Licht, grünes Licht.
Das Böse muss nicht immer laut, eklig, brutal oder nach Monster klingen. Auch in der Ambivalenz des absurd Kindlichem oder in gewöhnlichen Umweltgeräuschen steckt viel Angstpotenzial. Was die vielfältigen Klänge der Angst auf der Tonspur gemeinsam haben, der Ton allein ruft nur in den seltensten Fällen Angst hervor. Meist hängt unsere Reaktion vom Kontext und der emotionalen Bindung zu einer Figur ab, sagt Oswald Eaton.
Wenn jetzt diese Tür, die ich jetzt sehe, einfach so zu knarren beginnen würde, dann würde sich vielleicht jemand nerven, dass sie nicht gut geölt ist, aber sicher keine Angst bekommen. Und wenn wir schon darauf vorbereitet sind, von der Handlung her oder vielleicht auch vom Gesichtsausdruck der Figur und wenn es dunkel ist, dann können wir uns ja auch noch vorstellen, was da im Dunkeln lauert. Und ich finde, das ist das, was uns vorbereiten muss, damit es dann funktioniert.
In einer üblichen Filmproduktion gibt es die Dialogspur, die Geräuschespur und die Musikspur. Beliebt seien auch da unschuldig klingende Kinderlieder, Spieluhren oder Glockenspiele, vor allem aber auch pompöse Chöre und geladene Orchester. Auch wenn das für manche schon bedrohlich klingt, gilt auch hier, die Musik allein schürt bei den wenigsten Leuten wirklich Angst. Eine sakrale Orgel während einer Hochzeit hat eine ganz andere Wirkung als in einer satanischen Messe. Ein Handlungszusammenhang ist nötig, die Musik ergänzt da nur.
Es hat ganz viele Möglichkeiten, so diese Rampe, wenn es immer lauter wird und dann abbricht, das gibt so das beklemmende Element, was sonst vielleicht nicht da ist.
Das war ein schreiendes Murmeltier. Und wer sich wundert, was das hier zu suchen hat, bekommt die Antwort von Daniel Blumstein. Der US-amerikanische Biologe hielt, so sagt er selbst, für ein Forschungsprojekt ein Babymurmeltier auf dem Arm. Als es zu schreien anfing, ließ er es vor Schreck fast fallen. Genau das brachte ihn auf die Idee, auch Angstschreie anderer Tiere miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, was sie gemeinsam haben. Oder anders formuliert, wie Angst klingt. Sein Ergebnis: Sie alle sind nonlineare Geräusche.
Sie werden erzeugt, wenn Stimmsysteme übersteuern. Etwa, wenn man seine Stereoanlage aufdreht und sie lauter und lauter wird und irgendwann verzerrt. Dasselbe passiert, wenn ich in ein Horn blase. Also, ich kann kein Horn spielen, aber wenn ich es könnte. Es wird lauter und lauter und lauter und irgendwann bricht es ab. Es wird zu Krach und es kommt zu abrupten Frequenzänderungen. Diese Nonlinearitäten, dieser Lärm, sind Zeichen dafür, dass ein System überreizt ist. Und das Gleiche passiert, wenn man schreit.
Neben Lautstärke und hoher Frequenz ist es dieses Schrille, was Klänge angsteinflößend machen kann. Dafür gibt es mehrere evolutionäre Gründe. Erstens, manche Geräusche wie auch der Donner- oder Raubtierschreie werden erfahrungsgemäß mit Gefahr verbunden. Zweitens werden die Töne von unserem Hörsystem nur schwer verarbeitet und sind dadurch unangenehm. Und drittens sind es wahrscheinlich die akustischen Vorteile der harschen Sounds, weshalb wir sie mit Angst verbinden.
Also ein Schrei unter Tieren, der reicht sehr weit. Das heißt, ich kann Feinde abwehren oder ich kann andere meiner Artgenossen auf Distanz natürlich auch warnen.
Sagt Sascha Frühholz. Er ist Professor für kognitive und affektive Neurowissenschaften an der Universität Zürich und forscht zur akustischen Wahrnehmung von Emotionen.
Und der zweite Vorteil ist, diese Schreie und diese schrillen Töne, die überleben sehr gut, wenn die eben in einem Kontext produziert werden, also wenn sehr viel Hintergrundrauschen da ist. Es tritt auch sehr oft in menschlichen Umgebungen auf, wie zum Beispiel, das ist die Trällerpfeife vom Schiedsrichter. Das ist oftmals ein großes Stadion, das Publikum ist laut, die Spieler sind laut. Die Trillerpfeife ist ein typischer Ton, um eine andere Person zu warnen. Passt mal auf, ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit.
Zurück zum Film. An eben diesen Mustern natürlicher Geräusche, die Angst auslösen, bedienen sich auch Filmschaffende, indem sie sie bewusst oder unbewusst imitieren. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Sascha Frühholz und anderen Forschenden. Die kreischenden Violinen in Hitchcocks Psycho oder ein lauter werdendes Crescendo als Entsprechung einer sich nähernden Gefahr. Die Natur dient dem Sound hier als Vorbild.
Es scheint aber eben noch eine zweite Art von Filmmusik zu geben oder Soundeffekten, die auch eine gewisse Art von Angst auslösen, die aber akustisch ein bisschen anders sind. Es ist teilweise tieffrequenter und die hat so ganz leichte Schwingung und es klingt so wie Drohnen. Aber vor allem Drohnen, die wir eigentlich auch in Kriegskontexten eigentlich einsetzen. Und da kann man nicht sagen, das ist eine natürliche Imitation von Sound, weil eben diese Drohnen sind eine kulturelle Entwicklung von uns Menschen. Aber wir haben Angst vor diesen Drohnengeräuschen.
Wenn der Film, der mit unseren natürlichen und konditionierten Ängsten spielt, mal zu viel wird, ist eine Reaktion oft Saal verlassen oder Augen zu. Oswald Eaton empfiehlt beim nächsten Horrorfilm, wenn überhaupt, Ohren zu statt Augen zu.
Wenn man die Ohren zuhält, dann verschwindet schon einiges des Furchterregenden, weil dann fehlt eine Ebene, die einem ganz direkt bewegt. Hingegen, wenn man die Augen zuhält in einer Szene, die schlimm klingt, dann ist unsere Fantasie leider meist schlimmer als der Film. Und wir stellen uns weiß was für grafische, schreckliche Gewaltszenen vor, wenn das vielleicht im Film gar nicht gezeigt wird.
Die Angst und der Sound, wie Filmemacher die Schreie von Murmeltieren und das Dröhnen von Drohnen nutzen. Aufwachsen in Deutschland. Wie sieht das aus in einer Pandemie, die schon viel länger dauert, als wir alle gehofft hatten. Vergangene Woche hat sich das Deutsche Jugendinstitut auf seiner Jahrestagung damit beschäftigt. Welche Gefahren birgt die nicht enden wollende Corona-Krise für die Entwicklung junger Menschen? Und wie leiden Familien darunter, egal ob sie aus der gut versorgten Mittelschicht oder aus prekären Verhältnissen kommen? Meine Kollegin Katrin Kühn hat mit Professorin Sabine Walper darüber gesprochen, der Direktorin des Jugendinstituts.
Frau Walper, die Pandemie hat auch das Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland verändert, ziemlich. Kurz gebündelt, wie wächst es sich gerade in Deutschland auf im Vergleich zu vor Corona?
Ja, es gibt tatsächlich auch gerade für Kinder und Jugendliche sehr, sehr drastische Veränderungen. Wenn wir an die ersten Lockdowns denken, muss man ja sagen, es hat die Kinder und Jugendlichen stärker getroffen als die meisten Erwachsenen, die ja doch noch irgendwie auch den Draht zu ihrem Arbeitgeber hatten. Viele konnten vor Ort arbeiten. Das war für Kinder und Jugendliche mit den Schulschließungen ja überhaupt nicht möglich. Und damit hat es auch ganz gravierende Einschnitte in ihr soziales Leben gegeben. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass Schule und Kita ja nicht nur Lern- und Bildungsorte sind, sondern eben auch soziale Orte, wo die Kinder mit ihren Gleichaltrigen zusammen sind und damit auch soziales Lernen erfahren. Und ja, überhaupt das, was es ganz entscheidend braucht zum Großwerden, der Austausch, der Schulterschluss, das gemeinsame Spielen und Lernen mit den anderen, mit den Gleichaltrigen.
Um wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland machen Sie sich denn wirklich große oder sogar sehr große Sorgen?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben ja immer wieder auch diese Frage aufgegriffen, wer ist denn besonders betroffen? Was sind unsere Risikogruppen? Und da ist der Blick sehr, sehr stark natürlich gegangen auf diejenigen Familien, die in sehr prekären Lebenslagen leben, die über geringe sozioökonomische Ressourcen verfügen. Und vieles spricht auch tatsächlich dafür, dass sie nochmal in besonderer Weise auch abgeschnitten waren von vielem, was für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist. Aber ich muss sagen, unsere Daten erzählen nicht nur diese einfache Geschichte, diese, die wir ja alle erwartet hätten, sondern wir sehen auch an verschiedenen Stellen, dass es nochmal ganz neue Risikogruppen sind, die dazukommen. Nur das Beispiel Depressivität unter Jugendlichen, also die Quoten haben sich verdoppelt nach unseren Befunden schon im ersten Lockdown. Und wir haben gesehen, in dem Fall waren es gar nicht mal die sozial Benachteiligten. Und es waren auch nicht diejenigen, die ohnehin, sagen wir mal, Probleme haben mit ihrer Emotionsregulation, ja, die häufig besonders empfindlich sind, sondern es waren im Gegenteil die geselligen Jugendlichen, diejenigen, denen die Kontakte besonders wichtig sind und die normalerweise ja auch immer wunderbar in der Lage sind, ihr soziales Netzwerk zu aktivieren, wenn sie ein Problem haben. Aber durch die Kontaktbeschränkungen waren sie nochmal in ganz besonderer Weise betroffen. Und von daher, ich finde es wirklich schwer, sozusagen, das ist unsere eine große Risikogruppe. Beispielsweise Familien, die Pflegeaufgabe haben, weil sie ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben oder auch andere Familienangehörigen, die gepflegt werden müssen. Da hat sich so stark oft auch die Problemlage verschärft, weil kein Pflegepersonal zumindest während des ersten Lockdowns verfügbar war. Und es sind manchmal auch wirklich gerade die Familien, die vor der Krise durchaus ein positives Familienklima hatten, bei dem wir sehen, dass es sich auch verschlechtert.
Es ist eine tiefe Krise mit einer komplexen Lage und ja, eigentlich gar nicht genug Zeit, auf all das zu schauen, was vielleicht wichtig wäre. Einen Punkt haben Sie jetzt auch angesprochen schon, die Rolle der Eltern, dass Eltern, die vielleicht vorher alles ganz gut hinbekommen haben, das dann nicht mehr geschafft haben. Wie geht es denn den Eltern? Wie sieht's aus mit den Eltern in der Pandemie? Wie ist das Elternsein?
Ja, im ersten Lockdown hat es ja noch so ausgeschaut, dass es wirklich so zwei Arten der Erfahrungen gibt. Zum einen diejenigen, die erstmal ja durchaus die Entschleunigung, die auch der Lockdown mit sich gebracht hat, als was Positives und als Gewinn für die Familie erlebt haben. Aber es gab auch schon im ersten Lockdown diejenigen, die wirklich sehr, sehr gestresst waren, die das Gefühl hatten, sie werden weder ihren Kindern noch dem Arbeitgeber gerecht. Entsprechend auch da sehen wir, es sind zum Teil gerade auch die besser gestellten Familien, die hohe Ansprüche an sich selber richten und die ein wirklich ja, auch herausforderungsreiches Bild von Elternschaft haben. Wir haben das ja im 9. Familienbericht auch schon beschrieben, diese Intensivierung von Elternschaft, die wir in Deutschland gesehen haben, schon vor der Pandemie. Und gerade auch da, wo diese Ansprüche ohnehin schon hoch sind, die Eltern an sich selber richten, gerade da ist jetzt auch oft so das Gefühl der Verzweiflung verbreitet. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Was kann ich meinem Kind überhaupt mitgeben an der Stelle? Also von daher auch wieder schwierig zu sagen, wer denn nun die Hauptrisikogruppe ist. Es ist schon die große Breite der Eltern, die jetzt vielfach an ihre Grenzen gekommen sind.
Ein ganz anderer Punkt, was mir auch auffällt, über Kinder und Jugendliche wird ja teils sehr hitzig diskutiert. Zum Beispiel, wenn es um Masken in den Schulen geht, Luftfilter, Impfung, da geht es auch oft sehr unsachlich zu. Wie bewerten Sie das, diese Diskussionskultur? Was macht das vielleicht auch mit den Betroffenen, also den Kindern? Die bekommen das ja auch mit.
Ja, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, was lernen Kinder darüber, wie Erwachsene sich in einer solchen Krisenzeit verständigen? Gerade im Internet, muss man sagen, findet man oft so garstige Botschaften und so abwertende Kommentierungen von Meinungen, dass man das Gefühl hat, da hat die Zivilisation versagt. Ja. Und diese Beispiele, das muss ich ehrlich sagen, ja, die möchte ich nicht, dass unsere Kinder sie vor Augen gehalten bekommen und dass die Kinder sie mitnehmen als eine der Lehren aus der Pandemie, dass Erwachsene dann ja kein Gespür mehr dafür haben, wie man die Meinung der anderen respektvoll aufgreift und ihnen die eigene auch entgegenhält. Sagt ja kein Mensch, dass mit anderslautenden Meinungen hinter dem Berg gehalten werden muss, aber es muss doch auch in einer respektvollen Kultur passieren.
Sabine Weiper, Direktorin des Deutschen Jugendinstituts, im Gespräch mit Katrin Kühn. Wer mehr dazu wissen will, auf seiner Internetseite bietet das Jugendinstitut im Themenfeld Corona Einblicke in aktuelle Forschungsergebnisse. Sächsisch. Oder Schwäbisch. Oder auch Berlinerisch, weil es oft so ruppig wirkt. Viele Dialekte in Deutschland haben ein schlechtes Renommee. Gut, ja sogar vertrauenerweckend klingt Hochdeutsch. Wer anders spricht, kann handfeste Nachteile haben, bis hin zur sozialen Ausgrenzung. Dabei sind die Zeiten lange vorbei, in denen Kinder im Schulunterricht gezwungen wurden, ihren Dialekt abzulegen. Eigentlich sollten Dialekte auch ein Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt wieder in sein. Aber der Alltag sieht anders aus. Folge: Es gibt immer weniger Menschen, die ihre Heimatdialekte noch beherrschen. Eva-Maria Götz setzt dem schlechten Ansehen der Dialekte eine Würdigung entgegen, nicht nur fürs Sächsische.
Zum Beispiel bei uns hier in der Schule, da singen wir Kerch, Kerschen und Scherz. Die Kerschen sei die Kirschen. Und in Olberhaar draußen, du hast es Schurz, Kirschen und Kirch.
So fantasievoll und auf den Punkt gebracht sind mundartliche Beschreibungen im Sächsischen. Und doch.
Also aus der Einstellungsforschung, da wird eben geforscht, wie stehen die Leute zu Dialekten, da wissen wir eben, dass das Sächsische über Jahrzehnte hinweg auch als unbeliebtester Dialekt identifiziert wurde.
Sagt Dr. Kerstin Trillhase, Sprachwissenschaftlerin an der TU Berlin.
Also hier liegt eine eindeutige Antipathie vor, die sich eben auch eventuell hier in den Negativbeurteilungen der Dimension wiederfindet. Wahrscheinlich sind das über Jahre reproduzierte Stereotype, die eben mit dem Sächsischen verknüpft sind.
Auch Kerstin Trillhase fand in einer Erhebung, die sie für ihre Dissertation machte, heraus,
dass sächsische Sprecher und Sprecherinnen weniger offen für Erfahrung und weniger gewissenhaft wahrgenommen werden, wenn sie Dialekt sprechen, im Vergleich zur Standardaussprache.
Dafür spielte die Wissenschaftlerin 43 Probanden Texte in Hochdeutsch und auf Sächsisch vor und die mussten die Sprecher danach in ihrer Persönlichkeit beurteilen.
Mit Persönlichkeit sind in diesem Fall 3 von 5 sogenannten Persönlichkeitsdimensionen gemeint, die wir uns näher angeschaut haben. Das ist einmal Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und diese 3 bilden zusammen mit den beiden Dimension Neurotizismus und Extraversion,
also neurotisches oder sehr auffälliges Verhalten.
Diese sogenannten Big Five, also die großen fünf, das ist ein Modell aus der Psychologie, dass die Persönlichkeit eines Menschen eben über fünf Basisdimensionen erfasst.
Doch Kerstin Trillhase untersuchte nicht nur, wie obersächsisch sprechende Menschen in puncto Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit auf ihr Gegenüber wirken. Sie spielte ihren Testpersonen auch mittelbayerische Hörproben vor. Und siehe da, auch die bayerischen Sprecher kamen in der Beurteilung nur wenig besser weg als die Sachsen. Auch ihnen wurde weniger Offenheit für Erfahrung und Gewissenhaftigkeit attestiert, wenn sie Dialekt sprachen, als den gleichen Sprechern, wenn sie ins Hochdeutsche wechselten. Das Ergebnis, dass der sächsische Dialekt oft zu Abwertungen führt und der bayerische zumindest polarisiert, wiederholt sich in sprachwissenschaftlichen Studien immer wieder.
Und das ist eine Studie von sehr vielen Leuten auf einer Stichprobe, in diesem Fall über 4000 Leute. Also viele Leute aus Deutschland, die so ausgewählt worden sind, sodass sie der Demografie in Deutschland entsprechen.
Beschreibt Dr. Carolina Hansen vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim eine Erhebung, die das Allensbach-Institut durchgeführt hat. Gefragt wurde,
welche Dialekte sind beliebt und welche sind unbeliebt. Und hier waren die beliebtesten das Norddeutsche und das Bayerische. Und unter den unbeliebtesten war Sächsisch, aber gleichzeitig dann wieder an zweiter Stelle Bayerisch. Also man sieht, das Bayerische ist gleichzeitig positiv und negativ bewertet.
Und auch Dr. Nicole Palivoda, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Kiel, hat in ihrer Erhebung festgestellt,
dass das Sächsische ja einen relativ negativen Charakter hat.
Nur, dass es in diesem Fall gar nicht um diesen Dialekt ging. Nicole Palivoda hatte ihren Probanden gar keine sächsischen Sprachproben in Text und Klang vorgelegt.
Ich habe eine thüringische Sprechprobe genommen und war dann selber sehr erstaunt, als ich auch gesehen habe, dass es ja komplett irgendwie nach Sachsen der Kringel gesetzt wurde.
Die Testpersonen aus West- und Norddeutschland sollten auf einer Landkarte einkreisen, wo sie den gehörten Dialekt verorten. Aber Thüringisch hielten sie für sächsisch. Und Sächsisch generell für Ostdeutsch. Und dementsprechend setzten sie ihre Kringel auf die Karte und gaben ihre negativen Bewertungen ab. Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Evelyn Koch ist skeptisch bei Studien dieser Art, weil sie
Vorurteile bekräftigt und man schon von vornherein weiß, was da rauskommt.
An der TU Dresden hat sie gemeinsam mit dem Kollegen Professor Rainer Hünecke das Sprachprojekt Sächsisch initiiert. Ein Ziel ist, die Vorurteile dem Sächsischen gegenüber abzubauen, dadurch, dass man es bekannter und vertrauter macht. Und
wir wollen wissen, welches Dialektwissen noch vorhanden ist und wie dialektal die Menschen im Alltag in einzelnen Regionen Sachsens wirklich sprechen.
Denn viele von denen, die als sächsisch sprechend wahrgenommen werden, sprechen nach strengen linguistischen Kriterien gar nicht den Dialekt, sondern höchstens etwas, was Evelyn Koch als Regiolekt bezeichnen würde.
Wir sprechen von Regiolekt und hier haben wir verschiedene Merkmale, die immer wieder angeführt werden. Wir haben einmal diese binnendeutsche Konsonantenschwächung, dass also DT nicht unterschieden werden, BP. Das ist ein wichtiges Merkmal, wobei man natürlich sagen muss, diese binnendeutsche Konsonantenschwächung, die wird zwar immer wieder für Sachsen angeführt, betrifft aber den gesamten mitteldeutschen Raum.
Auch die Aussprache der Diphthonge gilt als charakteristisch für die sächsischen Sprachvarianten.
Also beispielsweise Ei und Au in vielen Wörtern eben als entweder O oder E realisiert werden. Also Och und Bene, sowas. Also diese sogenannte Monophthongierung ist ein wesentliches Merkmal. Darüber hinaus gibt es Merkmale, die man sehr schlecht beschreiben kann. Man geht davon aus, dass insbesondere bei den Vokalen die Sprechweise im Sächsischen anders ist.
Sie wissen, was wuchsen bedeutet?
Wenn man wirkt.
Wenn man wirkt und wenn man gungschen Quark hat. Also du hörst schon, das wird bedrohlich, die Peristaltik funktioniert nicht mehr. Ne? Also gungschen Quark muss wuchsen. Wunderbar.
Dass der sächsische Klang so negativ bewertet wird, war nicht immer so. Über lange Zeit galt das Sächsische als eine besonders vornehme und angenehme Regionalsprache, erzählt Evelyn Koch. Martin Luther zum Beispiel fand:
Diese sächsische Sprache geht fein, leise und leicht ab, währenddessen die oberländische, das ist halt dieses Oberdeutsche, da sagt er, das ist nicht die rechte deutsche Sprache, sondern die nimmt den Mund voll und lautet hart.
Als sich nach dem Siebenjährigen Krieg im Jahr 1763 die politische Vorherrschaft im Deutschen Reich in Richtung Preußen wendete, änderte sich auch die Bewertung des Dialekts. Sächsisch galt plötzlich als Sprache der pedantischen Beamten, wurde oft karikiert. Ein Negativ-Image entstand und blieb.
Also insbesondere große Rolle spielte dieses Bürokratendeutsch in der ehemaligen DDR und die Verantwortlichen haben ja nun, wenn sie an Ulbricht oder so denken, dieses Sächsische sehr stark realisiert. Und insofern wurde dann dieses nicht beliebte Regime also auch mit dem Sächsischen in irgendeiner Weise assoziiert. Und das hat dann dazu beigetragen, dass es auch wieder zu einer solchen Abwertung kam, vor allen Dingen dann auch nach der Wende, als unsere Westdeutschen eben eigentlich den gesamten ostdeutschen Raum als sächsisch wahrgenommen haben, mit sächsischer Aussprache wahrgenommen haben, ohne das überhaupt differenzieren zu können.
Und leider, bedauert Evelyn Koch, wird dieses Stereotyp bis heute immer wieder reproduziert, wobei auch den Medien keine rühmliche Rolle zukäme.
Baby, I get around with a six-pack of beer and a
Maschendrahtzaun.
Eine sehr, sehr negative Rolle hat damals Stefan Raab mit seinem Maschendrahtzaun gespielt. Und er hat also mit diesem Video, das dann umging, insbesondere dazu beigetragen, dass Sachsen durch diese Art und Weise, wie er das gemacht hat, auch diskriminiert wurden.
Die Folge? Immer weniger Menschen im Sprachgebiet zwischen Erzgebirge, Lausitz und Vogtland wollen den ursprünglichen Dialekt mit seinen vielen sprachlichen Eigenheiten oder den Regiolekt überhaupt noch erlernen und sprechen aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung. Dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, andererseits aber auch nicht auf das Sächsische beschränkt, weiß Professor Hubert Klausmann.
Das ist ein Problem nach wie vor und es gibt viele Urteile, die wir mitbekommen, die aber nie öffentlich sein dürfen, weil es ja verboten ist zu diskriminieren. Aber viele Leute erzählen uns, dass sie bei einem Bewerbungsgespräch, beim Rundfunk, beim Fernsehen, bei irgendeiner Werbeagentur oder in der Schule oder sogar in der Uni oder der Prüfung, dass sie da gehört haben, ja, es war nicht schlecht, was sie gemacht haben, wirklich gut, aber müssen ihnen was abziehen wegen ihres Dialekts.
Hubert Klausmann beschäftigt sich an der Universität Tübingen mit der Geschichte und Besonderheit des Schwäbischen. Doch obwohl die Werbung für die Vermarktung von regionalen Produkten den Slogan »Wir können alles außer Hochdeutsch« erfunden hat, bedauert der Sprachwissenschaftler, dass es auch in Baden-Württemberg immer weniger Menschen gibt, die ihren Dialekt noch wirklich beherrschen. Wahrscheinlich ist es inzwischen nicht mal jeder Fünfte. Verantwortlich für diese Entwicklung macht er die Dominanz des Norddeutschen, das sich als Hochdeutsch ausgibt.
Es gibt ja auch dieses Klischee des Hochdeutschen, das am besten angeblich in Hannover ist. Das stimmt auch nicht. Das Hannoverdeutsch ist nicht neutral, ist einfach ein norddeutsches Hochdeutsch. Aber dieses Norddeutsche ist bei den meisten inzwischen als das Hochdeutsch anerkannt. Und man glaubt wirklich, wenn ich Tach sage und der Weg und der Krieg, dann ist es Hochdeutsch. Und darunter leiden dann schon die süddeutschen Sprecherinnen und Sprecher. Und in der Schule wird das immer noch versucht zu korrigieren. Teilweise auch unbewusst, indem man halt sagt, jetzt sag's bitte nochmal, aber noch schöner. Und das ist genauso eine Diskriminierung.
Und er bricht eine Lanze für die historische Mehrsprachigkeit in unserem föderalen Land.
Ja, stereotypisch zum Beispiel, dass man glaubt, dass es in einem Land nur eine Sprache geben darf. Also der sogenannte Standardismus und dass diese Sprache homogen sein muss, der sogenannte Homogenismus. Das sind zwei ganz typische Klischees, wir nennen das sprachliche Ideologien, die in vielen, vielen Ländern der Welt herrschen und vielfach auch schon zu vielen Kriegen geführt haben. Es ist eben nicht so, dass ein Land nur eine Standardsprache haben muss, sondern man kann auch mehrere Sprachen haben. Das funktioniert trotzdem. Das Land bricht nicht auseinander. Norwegen und die Schweiz sind beste Beispiele hierfür. In Norwegen ist es sogar verboten, ein Kind irgendwann einmal zu ermahnen, dass es seine Sprache nicht so sprechen soll, wie es spricht.
Auch Carolina Hansen vom Institut für deutsche Sprache bedauert, dass durch die Dominanz des Hochdeutschen und die Verächtlichmachung von Dialekt und Regiolekt immer weniger Menschen ihre Mundart noch beherrschen.
Im Vergleich zu noch früheren Studien schon die 60% war weniger als davor. Also es scheint, dass die Dialekte leider aus meiner Perspektive verloren gehen. Wahrscheinlich in 10 Jahren werden noch weniger als 50% der Leute sagen, ich kann wirklich einen Dialekt sprechen.
Zurück zu Kerstin Trillhase, deren Dissertation jüngst wieder die Polarisierung durch das Bayerische und die Unbeliebtheit des Sächsischen thematisiert hat. Muss das wirklich noch sein? Kerstin Trillhase sagt ja. Denn?
Ja, da bin ich dann auch eher für das Bewusstmachen. Also meine Arbeit zeigt ja eben diese alten Stereotype auf. Und da finde ich es eben wichtig, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass es immer noch so ist, dass gewisse Vorurteile wir alle haben. Und nur so kann man es dann wahrscheinlich eben auch abbauen, wenn eben mehrere Leute sich vielleicht auch trauen, den Dialekt zu sprechen und eben man andere Erfahrungen damit macht.
Und auch Caroline Hansen am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim meint,
vielleicht soll man es vorsichtig machen und sagen, naja, das ist nur die Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung, die muss überhaupt nicht stimmen, weil, naja, die Studie war auch über Wahrnehmung und die war nicht über, wie Leute in Sachsen oder in Bayern sind. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Leute sind eigentlich überall ähnlich. Und naja, es hilft uns psychologisch, uns die Welt ein bisschen zu erklären und vereinfachen, weil wir hören, okay, jemand ist aus der und der Region und dann können wir gleich die Person in eine Schublade stecken. Das hilft uns. Aber es wäre schöner, die Person als Individuum zu betrachten.
Doch wie nun rauskommen aus der Ecke, dass das Sächsische immer wieder schlecht bewertet wird und die Sachsen deshalb mit Recht nicht amüsiert sind? Schwäbischforscher Hubert Klausmann rät.
Also ich würde vor allen Dingen dafür sorgen, dass man in den Schulen das nicht korrigiert und den Kindern nicht gleich fürs ganze Leben lang anhaltendes negatives Bild mitgibt vom Sächsischen.
Und Sprachforscherin Evelyn Koch von der TU Dresden weiß selbst, dass positive Verstärkung, zum Beispiel in Medien wie der Sächsischen Zeitung, hilft.
Es wird ja dieses sächsische Wort des Jahres groß herausgebracht und ja, es gibt immer Beiträge, die versuchen, diese Popularität des Sächsischen oder des Sächselns, nicht des Dialektes, sondern des Sächselns als einen Regionalakzent dann deutlich zu machen.
Und vielleicht hilft auch ein Blick in die Geschichte, um zu sehen, dass Dialektsprechende sich immer schon mit Humor und Selbstbewusstsein gegen Anfeindungen zu helfen wussten. Im Schwäbischen, in dem Schwäbisch sprechende Geistesgrößen aufgrund ihrer sprachlichen Nähe zum Volk freundschaftlich relativiert wurden.
Der Schiller und der Hegel, der Uhland und der Hauf, das ist bei uns die Regel. Das fällt hier gar nicht auf.
Und im Sächsischen, wo der Dichter Joachim Ringelnatz schon in den 20er Jahren die Weltoffenheit seiner Heimatmundart charmant so umschrieb.
Wenn man den sächsischen Dialekt ein bisschen dehnt und ein bisschen streckt und spricht ihn noch ein bisschen tranger, dann hält ein jeder für einen Spanier.
Hassausbrüche, vor allem in den sozialen Medien, sind bestürzend und schwer begreiflich. In gesellschaftlichen Krisen nehmen sie auch noch weiter zu. Wer an exponierter Stelle steht, wie Christian Drosten oder Karl Lauterbach, ist übelsten Beschimpfungen und Einschüchterungen ausgesetzt. Als Sachsens Ministerpräsident Kretschmer strengere Corona-Maßnahmen angekündigt hatte, kursierten in einem Messenger-Dienst Drohungen, ihn aufzuhängen. Hass, Extremismus und die zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen beobachten Forscher im Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Und sie suchen auch nach Lösungen, seit mittlerweile 25 Jahren. Zum Jubiläum eine Bilanz von Robert B. Fischmann, gesprochen von Martina Vogt.
August 92.
Ein rechter Mob greift mehrere Tage lang eine Asylbewerberunterkunft im Rostocker Plattenbauviertel Lichtenhagen an. Anwohner feuern die Brandstifter an. Woher kommt dieser Hass? Und wie kann man ihm entgegenwirken? Auf der Suche nach Antworten gründen Wilhelm Heidmeier und andere Forschende 1996 an der Universität Bielefeld das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG. Ergründen wollen die Forschenden auch die damals zunehmende Gewalt in Fußballstadien. Das Bielefelder Team begleitet eines der ersten Fanprojekte Deutschlands. Es soll helfen, die Gewalt einzudämmen. Andreas Zick, heute Leiter des IKG, war damals schon dabei.
Und dann wurde ins Leben gerufen, unabhängige Fanprojekte, Fanprojekte, die nicht vom Verein bezahlt werden, sondern die in den Kommunen gefördert werden, die eben mit Fans reden können, die möglichst nah dran sind an denen, die extremistisch oder gewaltorientiert sind. Bei der Polizei szenekundige Beamte. Beamte, die dann befreit werden und sich nur mit diesen Fankulturen beschäftigen können.
Diesem Ansatz ist das Institut IKG treu geblieben.
Wenn sie in prekären, ärmeren Milieus leben, dann finden sie auch wenig Anschluss. Dann finden sie wenig Anschluss an Politik. Wir haben auch viele politikdistante Menschen, die sagen, Politik verstehe ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Und die dann viel leichter von radikalen Kräften abholbar sind. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir die Menschen?
So schenkt das IKG mit Unterstützung der Stadt Bielefeld Kindern in sogenannten benachteiligten Stadtteilen Mitgliedschaften in Sport und anderen Vereinen.
In diesem Projekt haben wir Kontakt bekommen zu Familien, die sehr politikdistant sind. Wir haben eine Bindung hergeschafft zu den gesellschaftlichen Institutionen. Und in dem Moment, wo wir die Bindung haben, können wir auch andere Dinge vermitteln.
Andreas Pott forscht an der Uni Osnabrück zu Migration und Integration von Zuwanderern. Er lobt nicht nur den interdisziplinären Ansatz des Instituts.
Ja, das IKG ist aus der Forschungslandschaft in Deutschland seit vielen Jahren gar nicht mehr wegzudenken.
Die Bielefelder Forscher hätten einen ganzheitlichen Blick auf die Entstehung und Entwicklung von Konflikten und Gewalt.
Unter anderem liegt das Besondere unter anderem darin, dass die räumliche Dimension der Entstehung und der Aushandlung von Konflikten und Zugehörigkeit sehr ernst genommen wird. Also die räumliche Dimension, die sich dann zeigt in ganz konkreten Konstellationen, zum Beispiel im Stadtteil. Erfahrung vor Ort, in der Stadt, im sozialen Raum.
In seinen Studien dokumentiert das IKG die Spaltung der Gesellschaft. Rechtsextreme und rassistische Einstellungen machen sich in der Mitte breit. Dies belegt zum Beispiel die aktuelle Mitte-Studie des Instituts. Auch wenn die Gewaltkriminalität der offiziellen Statistik zufolge abnimmt, mahnt Leiter Andreas Zick zur Vorsicht.
Zwischen 2015 und 2020 sind alleine über 250.000 rechtsextrem motivierte Straftaten in diesem Land passiert. Ein Ausmaß, das wir in anderen Ländern nicht finden. Auch berechnet, dass andere Länder das nicht gut dokumentieren. Und wir haben kein Konzept. Die Frage ist also, sind wir gut aufgestellt für anstehende Konflikte?
Eher nicht, meint Zick. Der Erziehungswissenschaftler und Sozialpsychologe rät zu besser vernetzten Programmen gegen Gewalt.
Diese Idee, vernetztes Wissen, was wir jetzt kennen aus der Epidemiologie, aus der Gesundheit, in diesen ganzen Bereichen haben wir für sensible Bereiche wie Konflikt und Gewalt in der Gesellschaft nicht. Das heißt, wir sind eine schlecht vernetzte Gesellschaft.
Wie dringend seine Anliegen sind, hat Institutsleiter Andreas Zick selbst erlebt. Er holt den Ausdruck einer E-Mail, die er kürzlich erhalten hat. Übelste Beschimpfungen. Immer wieder bekommt er auch konkrete Drohungen, die er an den Staatsschutz weiterleitet.
Sie merken ja, dass ich über Persönliches relativ ungern rede, aber tatsächlich, mir ist das passiert in meiner Zeit in Dresden, dass ich dort mit Silvesterraketen beschossen wurde beim Fahrradfahren. Mir ist es hier auch passiert, dass jemand tatsächlich auf mich zugegangen ist und dann so einmal zugeschlagen hat. Wir haben es auch hier erlebt, dass Rechtsextreme so eine in den sozialen Medien kursiert ist, so eine kleine Tourismusbegehung vor Ort gemacht haben, also hier Präsenz im Raum gezeigt haben.
Dabei schmierten sie Hakenkreuze in den Flur des Instituts. Die Universität unterstützt das IKG so gut sie kann.
Nachdem wir viele Angriffe erlebt haben, haben wir selbst hier mit der Universität ein neues Bedrohungsmanagement in Gang gesetzt. Die Universität hat da rein investiert. Sie hat ja mitbekommen, dass Personen wie ich massiv angegriffen werden. Wir haben auch unter den Studierenden nicht 100% lupenreine Demokratinnen und Demokraten, sondern wir haben Identitäre, die auch die Wissenschaft aussuchen.
Als Beispiel für erfolgreiche Gewaltprävention nennt der Forscher die Zusammenarbeit des EKG mit der Polizei in Köln nach der berüchtigten Silvesternacht 2015-16.
Warum konnte es eskalieren? Weil große Mengen zusammenstehen, weil sich eine Arena gebildet hat. Das haben wir durchbrochen, indem wir die Menschen in Schlangenlinien bis auf die Domplatte haben laufen lassen. Dann haben wir Kontrollen durchgeführt, aber unabhängig von irgendeinem Aussehen, sondern nur nach Geschlecht.
Trotz seiner Erfolge muss das Bielefelder Institut immer wieder um Forschungsgelder kämpfen.
Ein großes Problem in der Konflikt- und Gewaltforschung ist, dass wir uns mit sehr aktuellen Phänomenen beschäftigen müssen. Wir haben jetzt gerade während der Corona-Pandemie neue Gewaltphänomene. Und da würden wir gerne Grundlagenforschung anbieten. Da wir aber drittmittelfinanziert sind für Projekte, können wir das in laufenden Projekten nicht machen.
Deshalb braucht die Friedens- und Konfliktforschung auch finanziell eine stabile Grundlage. Das Institut hat der künftigen Bundesregierung Vorschläge gemacht.
Wir brauchen längerfristige Förderung im Bereich Frieden, Konflikt und Gewalt. Deswegen raten wir auch, über so etwas nachzudenken wie eben eine nationale Akademie für Gewaltprävention und Analyse.
Was tun gegen die gesellschaftliche Spaltung? 25 Jahre gibt es die interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Und sie ist heute aktueller denn je. Muss es immer besinnlich sein oder gar kitschig? Warum haben Weihnachtslieder so abgegriffene, wenig originelle Texte? Warum geht dieses spezielle Genre so wenig mit der Zeit? Die Literatur- und Kulturwissenschaften befassen sich auch mit der Entwicklung des Weihnachtsliedes. Und manche Musikerinnen und Musiker bringen nicht nur neue Töne, sondern auch neue Texte in die Adventszeit. Simon Schumacher hat genau hingehört.
Für die Kölner Band Erdmöbel ist es seit 2006 Tradition, jedes Jahr ein Weihnachtslied zu veröffentlichen. Textlich meiden die Musiker Standardthemen, betont Sänger Markus Berges.
Unsere Weihnachtslieder sind weltliche Weihnachtslieder und sie handeln auch von keiner heilen Welt, obwohl sie manchmal, glaube ich, auch von der Sehnsucht nach, wie das denn eigentlich sein könnte. Also beispielsweise zu Weihnachten treffen wir uns alle mit der Familie und dann müsste das jetzt harmonisch sein. Und je mehr du es drauf anlegst, desto beschissener wird es natürlich.
So kann dann auch die Suche nach passenden Geschenken schnell stressig werden, während die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen positive Stimmung vermitteln möchte. Dieses Bild zeichnen Erdmöbel in goldener Stern.
Das Parfüm Fremde von Viktor und Rolf. Eismaschine Annika, goldener Stern in ein Fenster, dreh dich.
Weihnachtslieder wurden ursprünglich ausschließlich in der Kirche gesungen. Darum drehen sich die frühen Stücke oft um Christi Geburt, erklärt Michael Fischer, Direktor des Zentrums für populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg.
Als ältester Gesang gilt Veni Redemptor Gentium, heißt es auf Lateinisch, von Ambrosius von Mailand. Das ist im 4. Jahrhundert und manche kennen das in der deutschen Fassung, nun kommt der Heidenheiland. Man muss aber auch bedenken, dass die familiäre Weihnachtsfeier, so wie wir das vielleicht heute noch kennen, im Grunde erst im 19. Jahrhundert entsteht. Da haben wir das Stichwort Romantik, dass eben die Familie als bürgerliche Kleinfamilie sich da entdeckt und das natürlich auf die Geburtsszene in Bethlehem sozusagen projiziert auf das eigene Familienbande.
In dieser Zeit entstehen auch noch viele Weihnachtslieder mit kirchlichen Inhalten, darunter Stille Nacht, Heilige Nacht. Stark theologisch gefärbte Strophen werden aber bald herausgekürzt, um den Text neutraler zu halten. Denn mit fortschreitender Aufklärung verliere die Kirche an Bedeutung, sagt der Volkskundler Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg.
Weihnachten ist grundsätzlich vor allem in den letzten 30 Jahren, seit der Wende 1989-90, von einem eher besinnlichen und eher Familienfest zu einem postmodernen Weihnachtsmarkt geworden, zu einem Wintermarkt, bei dem Konsumwünsche befriedigt werden.
Somit rückt nicht nur das Wissen über den Ursprung von Weihnachten immer mehr in den Hintergrund.
Man muss es leider so sagen, Weihnachten ist das Fest, das den Armen in besonderer Weise bewusst macht, dass sie arm sind. Weihnachten beschämt viele Menschen auch, weil sie dieser Konsumaufforderung nicht nachkommen können.
Auf diese Entwicklung reagieren auch manche in der Musikszene, darunter das österreichische Duo Seiler und Speer mit seinem Lied Der letzte Schnee.
Der kleine Maxwell sagt zur Mutter, ich wünsch mir heuer einen teuren Computer. Sagt die Mutter, ist kein Problem, wenn er dann nicht gefällt, können wir umtauschen gehen.
Also das heißt, die Leute kaufen Sachen, ja, das ist ja sehr beliebig. Der kleine Max bekommt eben einen teuren Computer, den man aber bei Nichtgefallen auch umtauschen kann.
Denise Domschat-Rehfeld, Literaturwissenschaftlerin in Bamberg. Sie hat sich näher mit dem Lied von Seiler und Speer beschäftigt. Besonders fällt für sie die Figur des Sandlers, also des Obdachlosen, ins Auge.
Der Obdachlose sitzt dort inmitten des Treibens und beobachtet, was die Leute tun, wird selber aber nicht gesehen. Der Erzähler hat ja fast so ein Entsetzen angesichts dieser Diskrepanz zwischen Verschwendung auf der einen Seite und nichts haben und auch nicht beachtet sein auf der anderen Seite. Und stellt dann diese Frage, Christkind, was ist los mit dir?
Auf dem Bagel hupt der Sandler und er schaut ganz gespannt zu. Christkind, was ist los? Was ist los mit dir?
Der Freiburger Musik- und Kulturforscher Michael Fischer weist darauf hin, dass sogar Textstellen bekannter Weihnachtslieder als Konsumkritik verstanden werden können. Fischer nennt eine Strophe von Ihr Kinderlein kommet, die heute nur noch selten gesungen wird.
In diesem Zusammenhang heißt es auch, dass Jesus eben keine Geschenke, keine materiellen Opfer verlange, sondern ein reines Herz.
Nichts willst du von Schätzen und Freuden der Welt. Ein Herz nur voll Unschuld allein dir gefällt.
Erdmöbel wollen mit ihren Weihnachtsliedern nicht bloß kritisieren, sondern dem Publikum auch einfach Abwechslung bieten. Dazu besingen die Musiker gerne Ereignisse aus den Erscheinungsjahren der Lieder. Für Beherbergungsverbot von 2020 stand da Corona samt Kontaktbeschränkungen an erster Stelle.
Die Society für deutsche Sprache empfiehlt das Wort Beherbergungsverbot.
Die Band hofft aktuell, dass ihnen die Pandemie nicht noch einmal ihre Weihnachtstour verhagelt. Denn die Fans feiern die Abende. Bassist Ecki Maas freut das besonders, weil es ihn an früher erinnert. In seiner Heimat Münster zog Maas einst jeden Heiligabend mit mehreren Leuten los, um in der Stadt zu singen. Nach dem Motto nicht schön, sondern laut und auch mal schräg.
So, dass die Leute nicht wussten, wollen die jetzt Weihnachtslieder singen und das schön finden oder wollen die uns veralbern? Dieser Geist, der ist immer noch da, wenn Erdmöbel Weihnachtskonzerte machen. Es geht so ein bisschen darum, dass man mit diesen Sachen, die da sind, irgendwie locker umgehen soll. Melancholie, Geschenke, Freude, Schwierigkeiten in der Familie, Konsum, zu viel Essen und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Sachen.
Alles wird gut.
Sozialkritische Elemente in der Weihnachtsmusik. Die Idee zu diesem Thema geht zurück auf eine Tagung der Uni Bamberg über Tendenzen im musikalischen Pop. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung spielte Enrico Pierannunzi mit seiner Band. Die Platte heißt Come and View. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.